In der heutigen Sendung haben wir das Thema Multikulti-Gesellschaft, multikulturelle Gesellschaft. Eine Gruppe aus Saarland, nämlich Aktion Dritte Welt Saar, hat zusammen mit einem Autor aus einer hiesigen Stuttgarter Gruppe, nämlich Lothar Gallo-Bergemann von der Gruppe Emanzipation und Frieden, einen Flyer erstellt, der in hoher Anzahl in diversen Zeitschriften verbreitet worden ist und aktuell auch noch zu haben ist. Unter anderem kam er in der Wochenzeitung Jungle World, sowie in der Taz, in der Tageszeitung, wird auch über die IZ3W-Blätter aus Freiburg verbreitet. Ja, und wir begrüßen Lothar Gallo-Bergemann hier im Studio.
Hallo.
Zum Interview.
Hallo.
Hallo. Ja, ihr habt dieses Flugblatt zum Thema Multikulti unter dem Titel geschrieben Bye Bye Multikulti, es lebe Multikulti, was viele erstmal ein bisschen verwirren würde. Seid ihr jetzt für oder gegen Multikulti?
Ja, das ist ja gut, wenn es Verwirrung stiftet, weil darum ging es ja auch mit. Erstmal ist es ja so, dass Verwirrung um den Begriff Multikulti herrscht. Auf der einen Seite gibt es so Geschichten wie die Minarettabstimmung in der Schweiz mit diesem schlimmen Ergebnis. Da kann man ja nur froh sein, dass es in Deutschland nur sehr beschränkte Möglichkeiten zur Volksabstimmung gibt. Denn man kann sich vorstellen, wie so eine Abstimmung in Deutschland ausginge, oder besser gesagt, man will es sich lieber gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es erschreckend viel Zustimmung für die Hetze eines Thilo Sarrazin, der unter großer öffentlicher Resonanz von 20% überflüssiger Bevölkerung gesprochen hat, die nur Kopftuchmädchen produziert und zum Gemüsehandel taugt, also widerwärtiger Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit. Auf der anderen Seite gibt's, und dann fängt unsere Kritik am herrschenden Verständnis von Multikulti auch an, gibt es eine nicht zu tolerierende Verharmlosung von patriarchaler und islamistischer Gewalt. Und das ist im Grunde zunächst mal unser Ansatz. Viele Linke, gerade Linke, Anhänger von Multikulti, die sich mit Recht aufregen darüber, wenn irgendein Macker irgendeiner Frau in den Hintern greift, reagieren auf die Nachricht, dass ein Mädchen umgebracht wurde, weil sie kein Kopftuch tragen wollte, erstaunlich zurückhaltend und fangen recht schnell davon an zu reden, es sei doch eine fremde Kultur und man müsse das verstehen und man müsse so eine Kultur auch respektieren und man dürfe auf keinen Fall so etwas zu laut kritisieren, weil das sei man ja Rassist. Unserer Meinung nach ist man eher Rassist, wenn man der Meinung ist, dass die Türken oder die Araber halt so seien und man das nicht ändern könne. Deswegen die zwei Bestandteile in der Überschrift, Bye Bye und Es lebe es. Wir sind schon für Multikulti, aber wir sind für ein emanzipatorisches Verständnis von Multikulti.
Der Begriff Multikulti, so wie ich ihn kenne, kam, glaube ich, eher in den 80ern, 90ern auf, vor allem im grünen Milieu, würde ich mal schätzen. Also es war ja nicht irgendwie ein Begriff, der in der radikalen Linken zuerst eingeführt wurde. Da gab es auch eine Beschäftigung mit Kultur, mit Kulturen, dem Thema Kulturalismus. Ist das nicht eine Betrachtungsweise, dass man Menschen so einfach so als organische Bestandteile in einer Kultur betrachtet, die analog zum Rassismus zu betrachten wäre? Mhm. Und von daher gab es dann häufig eher so einen Ansatz, das von einer universalistischen Warte aus zu kritisieren, dieses Hinstellen von Kulturen als nicht antastbare Eigenarten, Eigenheiten von ganzen Bevölkerungen. Er hat sich dann aber verbreitet, dieser Begriff, auch bis hinein in alle möglichen linken Bereiche, auch außerparlamentarische Linke sozusagen. Wie würdest du sagen, ist da gerade auch der Stand der Grünen als Partei, als Teil der Wähler sozusagen auch in der Gesellschaft und wie sieht da die Linke momentan aus, die Linke in all ihren Schattierungen und Facetten, die es so gibt?
Du meinst die Linkspartei oder du meinst die Linke
als Kapitalismus? Sowohl als auch, also die Partei wie auch die kapitalismuskritische Bewegung.
Naja, also zunächst mal ist ja Multikulti, es ist richtig, wie du sagst, ist in Ende der 70er und 80er Jahre in Deutschland dann auch zum Thema geworden, kommt aber ursprünglich meines Wissens aus Kanada in den 60er Jahren schon und steht eigentlich da für die, zunächst mal für eine tolerante Einwanderergesellschaft, kann man so sagen. Und wichtig ist ja auch zu bemerken, und das schreiben wir in dem Flugblatt auch, dass dieser Multikulti-Gedanke in den Ursprüngen es doch fortschrittliche Rolle gespielt hat in Deutschland, weil man muss sehen, dieses verbiesterte, Adenauer geprägte, postnarzistische Deutschland der 50er und 60er Jahre, in dem dann die ersten damals sogenannten Gastarbeiter kommen, also Italiener vor allem, und dann schon diese Fremdenfeindlichkeit, es waren damals die Itaker, darüber, das ist lange her, ja, aber die Fremdenfeindlichkeit sucht sich immer Objekte. Und dann kam irgendwann dieser Aufbruch der Ende der 60er, 70er Jahre, Anfang 80er Jahre mit dem Multikulti-Gedanken, der im Grunde genommen gesagt hat, alle Menschen sind zu akzeptieren und alle Menschen haben das gleiche Recht, und der sich gestellt hat gegen deutsch-nationale Überheblichkeit gegenüber Fremden.
Die damals durchaus dominant war. Also
die damals
war so eine allgemeine Haltung da war, zumindest von den Wählern der großen Parteien und das Recht von der politischen Kaste, in der Art, entweder ist man deutscher Staatsbürger, dann hat man alle Rechte und ist als solcher akzeptiert, oder man ist eben Gastarbeiter, der sich gefälligst anpassen soll und nachdem er seine Leistungen erbracht hat und bezahlt bekommen hat, wieder verschwinden.
Wobei die Gastarbeiter, sogenannten ja in den 50er und 60er Jahren, so lange gern gesehen wurden, als es keine nennenswerte Arbeitslosigkeit gab und die Dreckarbeiten gemacht haben, die man nicht machen wollte. Und dieser Hass, auch zuerst auf die Italiener, und der kam ja dann mit der beginnenden Arbeitslosigkeit, weil dann ist es auf einmal gekippt nach dem Motto, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und dagegen war der Multikulti-Gedanke, und das möchte ich eigentlich sagen, ist bis heute der Multikulti-Gedanke richtig, sofern der Multikulti-Gedanke davon ausgeht, dass alle Menschen das gleiche Recht auf ein gutes Leben haben und das Recht darauf haben, anders zu sein als jeder andere. Und dass das zu akzeptieren ist und nur das die Grundlage sein kann für eine humane Gesellschaft.
Insofern da hätte ich eine Frage dazu. Ja. Ihr schreibt ja auch in der Flugschrift über ein gutes Leben haben. Ja. Was ist damit genau gemeint? Oder was ist für euch damit gemeint, ein gutes Leben zu haben? Was bedeutet das konkret?
Ja gut, das ist natürlich Diskussionssache. Also wir können sicherlich nicht jetzt Menschen vorschreiben, was gutes Leben ist, da wird es auch große Unterschiede je nach Mensch geben, und das ist auch okay, aber mit Sicherheit gehört dazu, dass die Grundbedürfnisse zu befriedigen sind für alle. Dazu gehört aber auch das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben, am intellektuellen Leben, das Recht auf Bildung, auf Geschlechtergleichstellung und so weiter. Was der Einzelne und die Einzelne aus solchen Grundlagen, die die Gesellschaft garantieren muss, für ausnahmslos alle Menschen dann macht, das kann und soll niemand vorschreiben, wir nicht, aber auch nicht irgendwelche Kollektive, sei es das Kollektiv der Deutschen oder sei es auch, und damit befassen wir uns ja auch in der Flugschrift, sei es auch das Kollektiv irgendwelcher islamistischen Vereinigungen, die ihren Angehörigen auch bis zum Teil ins Detail, ins Privatleben hinein vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben. Und genau das darf nicht sein.
Das heißt, es gibt dann keinen Kollektivzwang, auch keinen kulturellen Kollektivzwang, sondern es geht um das Individuelle, auch andere in anderen Kulturen.
Genau. Ein falsches Verständnis von Multikulti beginnt unseres Erachtens da, wo das Recht von Kollektiven gegenüber dem Individuum betont wird, gestärkt wird. Also wo einfach beispielsweise irgendwelchen islamistisch geprägten Kollektiven zugestanden wird, dass sie das Recht haben, Mädchen in beengende Kleidung zu stecken, dass sie das Recht haben, Mädchen vom Schwimmunterricht fernzuhalten und so weiter. Das ist ein Problem. Nein, im Mittelpunkt jeder emanzipatorischen Sicht der Dinge muss immer das Individuum stehen und seine Freiheiten und nicht das Recht irgendwelcher Kollektive zu bestimmen über die Menschen. Und genau an dem Punkt, denke ich, ist die Multikulti-Bewegung dann von ihren ursprünglich positiven Ansätzen ein ganzes Stück weggekommen, indem sie einfach eine Verhätschelung fremder Kulturen zum Teil betreibt, ohne noch auch diese fremden Kulturen zu hinterfragen, zum Beispiel auf Patriarchat, auf verschiedenste Formen der Menschenfeindlichkeit.
Es geht ja wohl zum Teil auch sogar so weit, dass die Linken, also zum Beispiel die Feministinnen, da weitergehen als die kulturelle Gruppe an sich. Also dass sie da mehr kulturellen Zwang, Kollektivzwang fordern, als die Gruppe. Also
ja. Ja, das finde ich besonders erschreckend auch, so eine Entwicklung. Wir haben ja auch ein Beispiel zitiert von zwei Feministinnen, also Christina von Braun und Bettina Mattes, die ja nun gerade angetreten, mit vollem Recht angetreten sind für die Frauenrechte und für die Emanzipation und die dann zum Beispiel einen Satz, wir zitieren den auch, einen Satz loslassen wie diesen: Eine Muslimin, die sich in Deutschland gegen den Schleier entscheide, habe sich die Möglichkeit genommen, ihre kulturelle Differenz gegenüber der Mehrheitsgesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Das ist ein ungeheuerlicher Satz, dieser Satz. Ja. Die bestreiten ja in dem Satz noch nicht mal den Zwang zum Schleiertragen, den es ja in vielen Fällen gibt, sondern die greifen ja sogar Muslimas an, die sich gegen den Schleier entscheiden.
Es steckt da nicht dahinter so eine Art Essentialismus, so wurde es ja auch kritisiert, dass irgendwie behauptet wird, Menschen aus anderen Ländern sozusagen oder Migranten mit so einem Hintergrund, die hätten einen Wesenskern, ein Wesen, das sei halt anders, da würde dann zum Beispiel dann auch Schleier tragen, ein Ausdruck dieses anderen Wesens sein. Und wenn jemand dann keinen Schleier trägt, dann würde er quasi sein Wesen verraten und wäre dann gar nicht mehr in der Lage, sich irgendwie zu positionieren in der Gesellschaft, ob zustimmend oder kritisch oder wie auch immer. Also im Endeffekt wird man doch quasi dann da auf einer kulturellen, kulturalistischen Ebene für sowas wie seine Rasse verantwortlich gemacht. Auch wenn der Rassebegriff inzwischen zu Recht untauglich ist und so betrachtet wird und weitgehend abgelehnt wird, so setzt man da doch quasi einfach vermeintliche Kultureigenschaften anstelle einer Rasse, Kultureigenschaften, denen man nicht entfliehen könnte.
Da würde ich jetzt auch sagen, da haben die Linken, also die so etwas sagen, auch wären vergleichbar eventuell sogar mit den Neonazis, also mit deren Einstellungen zum Teil überschneiden sich da die Positionen, oder wie siehst du das?
Ja, also gerade Neonazis haben ja wirklich eine sehr weitgehende Sympathie für islamistische Kreise. Zum Beispiel, wir zitieren das auch im Flugblatt, Synagon Deutschland, so eine Nazi-Gruppe schreibt wörtlich: Und noch etwas spricht für die islamische Option: die Tatsache, dass konsequenter Widerstand gegen die Amerikanisierung der Welt nur noch von Muslimen kommt. Und zu Schleier und Kopftuch wissen diese Nazis, Zitat, exotischer, fremder als die Transvestiten, SM- oder Gotik-Szene ist das auch nicht. Dafür um vieles seriöser, innerlicher, gesünder. Naja, das ist ein Hinweis darauf, dass man von verschiedensten Seiten her, oder vielleicht auch von vermeintlich verschiedensten Seiten her, eine Sympathie entwickelt für solche kollektivistischen Gruppenzwänge, sofern sie unter der Überschrift des Kampfes gegen den Westen auftauchen. Und das finde ich besonders spannend. Das Zweite ist, dass es auch, weil du die Nazis angesprochen hast, in der Nazi-Szene große Differenzierungen gibt und es dort zum Teil durchaus so etwas gibt wie eine rechte Multikulti-Szene. Auch das wird in der Linken weitgehend überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Es wäre dringend nötig, sich damit mal näher zu befassen. Also da gibt es zum Beispiel diesen rechten Bioregionalismus, der auf Einheiten wie Stämme und Völker setzt, die als Teil einer als natürlich vorgestellten charakteristischen Landschaft in diese eingebunden seien und damit ein natürlicher Gegner von Globalisierung oder einer Welteinheitszivilisation seien. Ja, das sind alles, das wäre alles mal zu beachten und zu sehen, wenn man die ursprüngliche menschenfreundliche Intention des Begriffs multikulturelle Gesellschaft bewahren möchte.
Wobei ich schon auch wichtig fände, anzumerken, dass man nicht ohne weiteres Nazis und Linke da vergleichen kann. Also das fände ich jetzt etwas zu heftig formuliert, weil sie ja doch unterschiedliche Ausgangspunkte haben, unterschiedliche Ziele in aller Regel haben. Also die einen wollen halt eine unterdrückerische, nationalistische, völkische Herrschaft der Deutschen über alle womöglich. Und den anderen geht es ja um irgendeine Art von Sozialismus, Kommunismus, wie immer sie sich den vorstellen, mit welchen Fehlern auch immer. Ja. Schlimm ist natürlich trotzdem, dass es dann eben Linke gibt, die an sich von hehren Zielen in unserem Sinne reden, aber die dann genau diese Falle tappen oder so unreflektiert sind, quasi wirklich anzunehmen, es gäbe etwas wie Kulturen, die wesensmäßig in den Menschen drinsteckten und die gelte es per se zu respektieren, selbst wenn es für das einzelne Individuum, für den einzelnen Menschen von massivsten Nachteilen sein kann, bis hin zum Ehrenmord. Also, das meine ich auch auf der phänomenologischen Ebene sozusagen, auf der Ebene der sozialen Phänomene oder politischen Phänomene kann es auf Ähnliches hinauslaufen, auch wenn natürlich die Grundintentionen von rechts und links komplett verschieden sind.
Ja, das finde ich absolut, das ist eine notwendige Ergänzung, die du da machst, das ist absolut notwendig. Das Tragische an der Position mancher Linker in dieser Frage ist ja, dass es aus besten Absichten heraus geschieht. Es ist ja nicht so, dass die nicht eigentlich eine befreite Gesellschaft wollten, so wie du richtig sagst. Aber dieser Befreiungsgedanke verbindet sich eben für nicht wenige Linke mit einem anti-westlichen oder auch speziell anti-amerikanischen Ressentiment. Und man sucht wirklich spontan nach allen möglichen Verbündeten gegen den Westen. Und unter Westen versteht man Individualismus, eine übersteigerte Individualität, von der zum Beispiel Lafontaine spricht. Und Lafontaine sieht gemeinsame Schnittmengen mit dem Islam, weil er sich gegen diese übersteigerte Individualität des Westens stellt, so Lafontaine. Lafontaine findet ja auch im Islam gut, dass er die Zinskritik hochhält. Also es gibt bestimmte ressentimentgeladene Anteile in der Sicht von Linken auf die Welt, die sie anschlussfähig machen oder die ihnen, sagen wir mal, eine gewisse Sympathie für alle möglichen reaktionären Kräfte auf der Welt nahelegt, wenn sie nur das Kriterium erfüllen, sich gegen den Westen und insbesondere gegen die USA und oft genug übrigens auch gegen Israel zu stellen.
Ich denke, dass da auch ganz viel so kollektivistisches Denken drinsteht, also auch so eine Imagination von guten Gemeinschaften, kleinen Völkchen, kleinen regionalen Zusammenschlüssen, die sich gegen die schlechte Maschinerie des Kapitalismus, des kapitalistischen Weltsystems stellen, was ja auch eine romantische, rückwärtsgewandte Vorstellung ist, die wenig mit der Befreiung des Individuums, der Individuen zu tun hat.
Ja, also wenn unter Regionalisierung verstanden wird, dass man seine Kartoffeln nicht um die halbe Welt fliegen muss, und so, dann ist das ja okay. Ja, das ist ja überhaupt nicht die Frage. Aber wenn unter Regionalisierung verstanden wird, ein Abschotten gegen die böse Globalisierung und gegen eine Weltzivilisation, dann wird es problematisch. Ich will mal so sagen, Globalisierung ist eine gute Sache. Globalisierung ist eine gute Sache. Das Problem ist der Kapitalismus und nicht die Globalisierung. Weil die Globalisierung schafft vom Prinzip her erstmals die Möglichkeit, dass aus der Menschheit an sich auch eine Menschheit für sich werden kann. Wir können heute durch die Globalisierung, durch das Internet, durch die auch Reisemöglichkeiten, durch die vielen Kontaktmöglichkeiten miteinander als Menschen weltweit so viel kommunizieren wie noch nie. Ich würde eher sagen, in dem Sinne ist die Globalisierung noch gar nicht weit genug vorangeschritten und wir müssen fordern, dass alle Menschen, es leben ja Milliarden Menschen noch unter schlimmsten Bedingungen, dass alle Menschen die Möglichkeit kriegen, wie sie viele schon haben, nämlich untereinander weltweit auch zu kommunizieren und zu verkehren. Und das ist ein Riesenfortschritt in der Welt und wer da zurück will in das Klein-Klein und regional und gar national oder sich abschotten und so, der ist reaktionär.
Eine Zwischenüberschrift eures Flugblattes lautet Hätschen kennt Islam. Also wir hatten ja gerade eben schon auch von islamischen Organisationen wie DITIB gesprochen, die an einer nicht nur traditionellen, sondern auch durchaus modernen, aber reaktionären Vorstellungen festhalten, was zum Beispiel Mädchen zu tun hätten, wie sie verheiratet werden sollten, wen sie nicht heiraten dürften, zum Beispiel keine Muslime. Hier würde mich interessieren, wie schätzt du es ein, oder wie schätzt ihr es ein, was für eine Art von Kritik an Islamismus oder an bestimmten Tendenzen des Islam, so er denn ins politische Feld dringt, ist denn richtig oder wie kann das überhaupt thematisiert werden in der Gesellschaft, ohne sofort Rassisten zuzuspielen?
Genau. Also ich bin sehr für eine strikte Trennung zwischen Islam und Islamismus. Ich halte nichts davon, den Islam als Bösewicht an die Wand zu malen. Da gibt es meines Erachtens erschreckende Tendenzen. Ich habe diese unzählige Minarett-Abstimmung in der Schweiz genannt. Man muss sich mal solche fürchterlichen Websites angucken wie Political Incorrect, die massenhaft Zugriffe haben, die überschwemmt werden mit ekelhaftesten fremdenfeindlichen Mails oder diese ganzen Pro-Bewegungen wie Pro-Köln oder Bürgerbewegung Pax Europa. Da gibt es einen Haufen an widerlicher Fremdenfeindlichkeit, die sich gegen Muslime richtet und die im Grunde genommen sagt, der Islam ist das Problem, der Islam ist menschenfeindlich und alle Muslime sind letztendlich Islamisten, können nichts anderes sein als Islamisten. Das ist der Kern dieses Denkens, das um sich greift. Und da bin ich ganz entschieden der Meinung, nein, es kann nicht sein. Schon wenn man in die muslimisch geprägte Welt sieht man extreme Unterschiede, meinetwegen schon zwischen Ländern wie Marokko und Saudi-Arabien. Es leben aber auch zig Millionen Muslime, auch säkular, auch hier in Deutschland, die weit davon entfernt sind, sich islamistischen Zwängen zu unterwerfen. Und es gibt vor allem wachsende Auseinandersetzungen innerhalb der Muslime selbst über die Interpretation des Islam. Und so wie im Christentum auch, gibt es auch im Islam sehr unterschiedliche und gegensätzliche Interpretationen dieser Religion. Müssen die Religionsanhänger wissen, wie sie damit zurechtkommen, dass sie ihre heiligen Schriften zum Teil so extrem unterschiedlich interpretieren, ist aber nicht meine erste Sorge. Ich sehe, dass auch unter islamischen Verhältnissen in islamisch geprägten Communities und Regionen durchaus eine Säkularisierung möglich ist. Ich erinnere an die Türkei seit 80 Jahren, ich erinnere aber auch an Ägypten, wo es vor 20 Jahren noch praktisch nicht möglich gewesen wäre, dass jemand dazu aufruft, dass sich Frauen verschleiern. Ägypten war das erste Land in der ganzen arabischen Welt, wo in den 20er Jahren massenweise Frauen ihre Schleier ausgezogen haben, in richtige Aktionen damals gemacht haben, dass Frauen baden gegangen sind öffentlich und das war alles. Und das waren trotzdem Muslime. Ja, das waren trotzdem Muslime. Und das Problem ist der Islamismus in den letzten 25 Jahren als eine reaktionäre, zutiefst reaktionäre, menschenfeindliche Bewegung, die letztendlich auf die weltweite kapitalistische Krise reagiert und eine auch extrem antisemitisch aufgeladene Form der Krisenverarbeitung ist, die natürlich Ansatzpunkte findet in diesem Islam, die auch eine wachsende Anhängerschaft hat, das darf man alles nicht unterschätzen und kleinreden. Das tun ja auch viele dieser von uns angegriffenen, ich sag mal, Aya-Papaya-Multikultis. Aber wenn man sagt, alle Muslime sind praktisch Islamisten, macht man schon auf der faktischen Ebene einen unheimlichen Fehler. Man ist gegenüber vielen Muslimen total ungerecht und man macht auch politisch einen ganz schlimmen Fehler, weil das ist genau das, was die Islamisten den Muslimen nämlich sagen.
Also man macht dann auch eine ganz üble, riesige Front auf gegen alle Muslime an sich, die sich als Gläubige definieren.
Die Position.
Wir sind dann quasi automatisch aus so einer Warte heraus die Feinde.
Und genau. Damit ist es ja auch wieder ein Kollektiv, als Kollektiv gesehen. Es sollten ja gerade die Individuen betont werden, auch kulturelle Individuen. Und damit macht man ja genau das Kollektiv wieder auf.
Man macht denselben Fehler wie die Islamisten, nur umgekehrt. Genau. Man redet vom Kollektiv, statt dass man die Menschen, auch die Muslime, als Individuen sieht und ihnen die Fähigkeit natürlich zugesteht, dass auch sie sich entwickeln und dass sie Individuen sind und dass sie... Guck mal, Sayran Atesh hat jetzt die bekannte Rechtsanwältin, die sich enorm engagiert unter großem Einsatz, zum Beispiel für Frauen, die bedroht sind in islamisch geprägten Communities, die deswegen schon einen Mordversuch hinter sich hat, die unter Polizeischutz leben muss. Die hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das heißt... Der Islam braucht eine sexuelle Revolution. Also das ist auch eine Muslimin, die eine von vielen Musliminnen, die daran arbeiten, dass es säkulare Islaminterpretationen gibt. Und die muss man unterstützen. Und denen fällt man in den Rücken mit so einem Aya-Popaya-Multikulti-Verständnis, dass die Kulturen schützen will und das Recht der Kollektive zum Gruppenzwang.
Momentan wird recht häufig der Begriff Islamophobie verwendet. Mhm. Mir scheint es eher ein neuerer Begriff, den kannte ich vor 5 Jahren wahrscheinlich noch nicht. Mhm. Er wird recht umfassend verwendet und von ganz verschiedenen Seiten, nicht nur von den Wischiwaschi-Multikultis, sondern auch von islamistischer Seite. Mhm. Wie steht ihr zu diesem Begriff?
Also meines Wissens ist dieser Begriff selbst eine Erfindung des Mullah-Regimes im Iran. Also Februar 1979 war die Khomeini-Revolution im Iran und es gab dann am 8. März 1979 in Iran eine riesige Demonstration von Frauen gegen den Kopftuchzwang, den die Islamisten verordnen wollten. Da gibt es auch übrigens sehr schöne Filmaufnahmen zu sehen, wie zigtausende von Frauen durch Teheran demonstrieren und demonstrativ den Schleier sich abziehen. Und zur Diskreditierung und Verfolgung dieser Frauen hat damals Khomeini den Begriff der Islamophobie eigentlich in die Welt gesetzt, wenn man so will. Und dass so ein Begriff, der schon dermaßen belastet ist, von vielen hier unkritisch übernommen wird, denke ich, ist beschämend. Und er weist eben darauf hin, dass man genau den anderen Fehler auch machen kann, und darum geht es uns ja auch, den ich vorhin beschrieben habe. Sondern man kann natürlich unter der Überschrift, dass es unter dem berechtigten Verweis darauf, dass es die unterschiedlichsten Islaminterpretationen geben kann und gibt, dann auch jede Kritik am Islamismus als Angriff gegen den Islam interpretieren. Und das macht im Grunde der Vorwurf der Islamophobie. Mhm. Und zusätzlich behaupten die viele, nicht alle, aber viele der Islamophobie Theoretiker ja, dass diese Islamophobie die neue Form des Antisemitismus sei oder den Antisemitismus abgelöst habe. Und das ist unter anderem ein völliges Unverständnis von der Rolle und dem Charakter des Antisemitismus.
Ich meine, was es als Phänomen ja schon gibt, also gerade wenn man Seiten, die politically incorrect liest, ist ja ein spezifischer Hass auf muslimische Menschen. Ich würde den Begriff Islamophobie dann auch nicht verwenden, aus den Gründen, die du jetzt erläutert hast. Mhm. Aber dann müsste man eher von einem spezifischen antimuslimischen oder gegen muslimische Menschen gerichteten Rassismus reden, den es gibt, denke ich. Das wäre wohl der treffendere Begriff.
Rassismus ist die Frage, ob der wirklich so trifft. Aber also ich bin eigentlich eher bei dem Begriff Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Fremdenfeindlichkeit oder Xenophobie, die schon immer da war, die sich in Deutschland besonders nach der Wiedervereinigung, nach der sogenannten Wiedervereinigung, extrem ausgelebt hat. Ich erinnere an die Pogrome damals in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und später auch in Solingen und in Mölln. Die haben sich Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen mitnichten gegen Muslime gewandt, da waren gar keine da.
Pauschal gegen Fremde, wie
man sagen. Das ging gegen Vietnamesen und Afrikaner. Ja, gegen Vietnamesen und Afrikaner, ja. Gegen Asylbewerber, gegen die, die uns auf der Tasche liegen. Da geht es überhaupt um eine Menschenfeindlichkeit, um eine ganz menschenfeindliche, einen Fremdenhass, der sich wirklich bis zum Pogrom, bis zum Mord und Totschlag steigern kann. Und dieser Fremdenhass sucht sich seine Objekte immer wieder. Und das ist natürlich auch einen weit verbreiteten, speziellen gegen Muslime gerichteten Fremdenhass gibt, ist korrekt. Aber daraus eine Islamophobie zu konstruieren, denke ich, ist ein Holzweg, weil das würde ja unter anderem auch unterstellen, dass man eine Religion nicht mehr kritisieren darf. Nämlich in dem Fall den Islam. Und das kann nicht sein. Ich denke auch, Religionskritik muss grundsätzlich möglich sein. Ich persönlich halte sie sogar für sehr wichtig. Auch deswegen ist der Begriff Islamophobie, denke ich, aus emanzipatorischer Sicht überhaupt nicht zu akzeptieren.
Nochmal eine Frage zur Flugschrift. Die Flugschrift kann man auch nachlesen, zum Beispiel auf der Seite von Aktion Dritte Welt Saar. Das ist www.a3wsaar.de oder auch auf der Website von Emanzipation und Frieden, www.emanzipationundfrieden.de. Gibt es denn auch, wo das jetzt so viel verteilt wurde in der Taz und in der Jungle World und so, gibt es denn schon Reaktionen von Lesern drauf auf die Flugschrift? Ja, und wie sehen die aus?
Jede Menge Reaktionen kann man alle finden auf der Website von der Aktion Dritte Welt Saar. Also überwiegend Zustimmung. Es gibt auch Spenden, es gibt spontane Bestellungen dieses Blattes. Darf man auch gerne machen, dürfen auch die Radiohörer gerne machen. Aber es gibt natürlich auch Kritik, ist klar. Irgendwer hat gemeint, unser Flugplatz sei von den Abschiebebehörden finanziert. Ja gut, also das gibt es auch. Wir werden auch als Autoren uns demnächst nochmal hinsetzen und versuchen, so eine Art zusammenfassende Antwort auf die verschiedenen Beiträge dazu dann auch zu veröffentlichen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, es hat eine starke Resonanz gefunden eigentlich bis jetzt und die Diskussion reißt noch nicht ab. Und das war ja auch Ziel von der Janze. Und das Spendeneingehen ist auch nicht schlecht, weil wir haben noch ein Finanzierungsdefizit. Da haben wir auch nichts dagegen, wenn ein bisschen Gnade reinkommt.
Okay. Eine Frage noch zu der Form, die ihr gewählt habt, als Flugschrift, also eine Art vierseitige Zeitung vom Format her. Warum diese Form? Warum nicht einfach Artikel in den jeweiligen Zeitungen? Also bei Jungle World kann ich mir vorstellen, die machen gerne ein Dossier daraus. Gut, Taz wahrscheinlich könnte man in dieser Länge so ausführlich eigentlich gar nichts reinbekommen wahrscheinlich.
Ne? Genau. Das ist eigentlich der Grund. Also du kriegst keine vier Taz-Seiten einfach so einen Artikel runter. Und Anzeigen zu machen ist unerschwinglich teuer. Ja? Und das ist eben die Form, die eben die Aktion Dritte Welt sah, das ist glaube ich das dritte oder das vierte Flugblatt oder Flugschrift, die Aktion Dritte Welt in der Form macht. Das ist einfach ein ganz günstiger Weg, um auch in größere Medien zu kommen und da was zu verbreiten. Aber es ist finanziell auch ein Aufwand und wir sind immer auf Spenden angewiesen und es ist, wie gesagt, noch nicht ganz raus finanziell. Das ist der Grund.
Scheint ja auch eine größere Resonanz zu erzielen, als wenn man wirklich einen Artikel, eben kleinere Artikel irgendwo platzieren würde oder platziert bekäme sozusagen.
Klar, es wird ja auch als Flugplatz so verteilt und wir haben es auch bewusst natürlich in die Taz auch einlegen wollen, weil der Leserkreis der Taz natürlich gerade zum großen Teil aus den Leuten besteht, denen wir was Kritisches zu ihrem Multikulti-Verständnis sagen wollen. Also war, wenn man so will, auch ein Stück Provokation, diesen Text gerade in die Taz einzulegen.
Gewollte Provokation. Sehr viele Leser kann man ja wirklich zu diesem traditionellen grünen Multikulti-Szenario zählen.
Kann man machen.
Ja, also ein wichtiges Thema, das ihr da in dem Flyer bearbeitet habt. Jetzt stellt sich uns lokal natürlich die Frage, wo wird denn über dergleichen diskutiert, speziell auch in Stuttgart vielleicht, wo kann da diskutiert werden? Wird überhaupt nennenswert über diese Kritik diskutiert?
Also ich kann auf jeden Fall von unserer Gruppe Emanzipation und Frieden sagen, dass wir das sehr intensiv diskutieren, dass die Diskussion auch nicht beendet ist und dass wir gerne noch mehr mitdiskutierende Menschen begrüßen dazu. Also man findet im Internet unter emanzipationundfrieden.de dazu Beiträge. Man kann uns auch Kommentare schicken. Und ich denke, wir werden mit Sicherheit dazu auch weiter Texte und Diskussionsergebnisse veröffentlichen. Vielleicht auch das ein oder andere Flugblatt machen, vielleicht eine Veranstaltung dazu machen. Interessentinnen, Interessenten sollten sich bitte einfach bei uns melden über unsere Website emanzipationundfrieden.de. Wir sind da sehr offen für Vorschläge und vielleicht können wir ja auch wirklich mal eine größere Diskussionsveranstaltung zu dem Thema machen. Gerne.